Das war also diese konzentrische Struktur. Erstens hatten wir die Bilder als Auslegungsprinzip, dann hier diese konzentrische Struktur, die sehr viel sagt zu der Grundbotschaft der Offenbarung. Wir sehen die Gerichte, das eigentlich Endzeitliche steht gar nicht im Fokus, obwohl es am Schluss natürlich zur Vollendung läuft, aber es geht um diese Achse, um die sich alles dreht. Das ist eine der zentralen Botschaften der Offenbarung. Und jetzt kommen wir zum dritten Element, das jetzt speziell bei diesen sieben Siegeln, den sieben Fanfaren und den sieben Zornschalen des Gerichts wichtig ist. Das ist eine Zoom-Funktion. Auch die zeigt, dass es kein zeitliches Nacheinander ist, sondern dass diese Reihen im Prinzip wie ein Kaleidoskop immer wieder das Gleiche modifiziert abschreiten. Gut, das erste ist die sieben Siegelreihe. Das Lamm bekommt in dieser großen Vision im Himmel vor dem Thron Gottes eine Buchrolle überreicht mit sieben Siegeln und keiner kann sie lösen außer dem Lamm. Das Lamm öffnet dann die sieben Siegel und dann passiert Verschiedenes. Als erstes kommt ein Reiter auf einem weißen Pferd. Meistens wird es als Katastrophe, Plage, Gericht der Endzeit gelesen. Das ist aber, wenn man Bilder versteht, völlig unlogisch. Weiß ist in der Offenbarung immer ein Symbol für Christus und die Seinen und auch für Gott. Für nichts anderes steht diese Farbe. Es gibt noch eine Reihe anderer Gründe, warum das hier tatsächlich die Botschaft ist. Vor allem anderen ist das Wort Gottes mit dem Bogen der Fernwaffe sozusagen immer schon am Werk. Bevor irgendwas passiert, ist sozusagen das Wirken Gottes, des Wortes Gottes, Jesu also, wenn man so will, mit dabei. Dann kommen die nächsten drei Reiter und das ist genau wie in der Endzeitrede Jesu, dieser erste Teil, ihr erinnert euch, die Wehen, das ist genau das gleiche Bild, Krieg, in dem Fall Hungersnöte und dann zusammenfassend Tod und Totenreich werden gesehen. Und die strecken ein Viertel der Erde dahin, heißt es. Also wenn ein Viertel der Erde drauf geht, das ist schon sehr gewichtig. Gut. Die ersten vier Reiter, da geht's immer noch um das, was auf Erden passiert. Jetzt kommt, und das ist untypisch, im fünften Siegel der Schrei der Märtyrer, das heißt der Christen, die ihr Leben für Gott gelassen haben, die schon sozusagen irgendwie in der Nähe Gottes sind, nämlich symbolisiert vor dem Altar, und sie schreien zu Gott, wie lange noch, wie lange willst du zuschauen, was auf dieser Welt alles los ist? Und dann heißt es, es dauert noch eine gewisse Zeit, bis alle dazugekommen sind, die zu euch gehören. Und dann kommt das sechste Siegel und das sechste Siegel bringt das Ende der Welt. Es bringt ein Gericht und bei diesem Gericht wird der Himmel zusammengerollt, die Erde wird erschüttert und bricht zusammen. Die Leute kriegen die Panik und sagen, rettet uns. Und dann kommt als Pendant dazu eine große Vision von dem Lamm mit den 144.000 auf dem Zion, das sich überblendet in die nächste Vision, wo die große Menge, die unzählbare Menge in weißen Gewändern aus allen Völkern, Nationen, Sprachen etc. vor Gott steht. Das heißt, wir haben in diesen sieben Siegeln sozusagen die ganze Geschichte vor Augen. Wir haben die Menschen, die Nachfolger Jesu, die den höchsten Preis für ihre Nachfolge bezahlt haben da drinne. Und wir haben dann das Ende der Welt, das kosmische Kommen Christi. Allerdings sein Kommen selber wird noch nicht geschildert, dafür wird übergeblendet in die erlöste Gemeinde. Mit dem sechsten Siegel ist es endzeitlich gesehen zu Ende. Dann kommt das siebte Siegel. Und jetzt ist es wie bei diesen russischen Matroschka-Puppen. Ihr kennt die vielleicht. Hast eine Puppe und dann machst du sie auf und da ist eine nächste Puppe drin, die genauso aussieht und dann holst du die raus, machst du die auf und dann kommt der nächste. So ähnlich funktioniert das jetzt. Das siebte Siegel ist kein eigenes Gericht, sondern zunächst mal eine Stille. Eine halbe Stunde Stille im Himmel. Da, was ist da drüber? Tinte vergossen worden. Es ist einfach ein Symbol, halb ist immer unvollendet, aber Stille heißt, hier ist etwas zur Ruhe gekommen. Es ist wie in der Schöpfung, am siebten Tag ruhte Gott. Aber es ist noch nicht vollendet. Diese Stille wird dann mit einer nächsten Vision überblendet. Und jetzt werden die sieben Engel gesehen, die sieben Fanfaren. Also es sind tatsächlich Fanfaren, nicht irgendwelche Posaunen, die man auszieht, oder Trompeten, sondern Fanfaren. Und Fanfaren wurden immer gebraucht, um das Kommen des Königs einzuläuten, anzublasen. Das sind die Fanfaren des kommenden Königs. Das ist also die erste Reihe. Sie sagt, da kommt jetzt der König, das wollen wir jetzt in einer neuen Vision uns anschauen. Dann wird das alles noch ein wenig vertieft und noch ein wenig erweitert. Es kommt noch wieder ein neues Element dazu, wie hier in Siegel 5 zunächst die Gemeinde schreit und dann das Gericht kommt, wird wieder dieses Gebet der Heiligen erwähnt außerhalb dieser Reihe. Und dann kommen die ersten vier Fanfaren. Zahl 4 ist die Zahl des irdischen Raumes, des menschlichen Raumes. Und jetzt steigert sich das. Bei den Reitern war es ein Viertel, jetzt wird ein Drittel in Mitleidenschaft gezogen. Unseres Lebensraumes. Und dann kommt bei diesem Fanfaren etwas Neues. Es kommen nämlich die anderen beiden Dimensionen in den Blick. Der Abgrund, aus dem auch die Dämonen kommen, grundsätzlich im antiken Weltbild. Die Dämonen kommen nicht von oben, sondern von unten. Oben sind die geistlichen Mächte, das ist was anderes. Der König des Abgrunds wird sichtbar, was immer es ist jedenfalls zum Gruseln. Und dann kommen dämonisch geschilderte Heere vom Euphrat, der äußersten Grenze des Römischen Reiches, herüber und quälen und vernichten ein Drittel der Menschen. Und dann kommt die siebte Fanfare. Und da kommt wieder kein neues Gericht, sondern wieder wird was aufgeblättert. Was zunächst aufgeblättert wird, überspringe ich jetzt zunächst. Und wir gucken, wie es dann weitergeht. Da haben wir wieder den gleichen Aufbau bei den sieben Schalen. Schalen des Zornes Gottes wird da extra dazu gesagt. Wieder diese gleiche Abstufung wie vorher schon. Jetzt aber ist die Verwüstung völlig. Dann wird der Thron des Tieres sichtbar. Da ist das Tier gemeint, das aus dem Abgrund kommt, aus dem Abgrund des Meeres. Und dann wieder wird diesmal explizit von Dämonengeistern gesprochen, vom Euphrat her, also von JWD würden wir sagen. Und dann fällt auch dieser ominöse Begriff Harmagedon. Dafür sammeln sich nämlich die Heere bei Harmagedon für diese Schlacht, die aber da gar nicht geschildert wird. So, und dann kommt, das ist nun in dem Sinn was Neues, plötzlich etwas, was bisher überhaupt noch keine Rolle gespielt hat, nämlich eine siebte Schale, die tatsächlich jetzt ein Gericht enthält, aber eines, das überhaupt noch nicht im Horizont war, nämlich Gericht über Babylon, die große Stadt, ich nehme es schon mal vorweg, die Weltgesellschaft, die große Hure. Und das wird dann in der nächsten Reihe, die jetzt außerhalb dieser siebener Reihen ist, wird dann noch einmal groß aufgeblättert, dann kommen zwei Kapitel, die nur diese Hure Babylon schildern und das Gericht über sie. Jetzt haben wir den einen Teil dazwischen noch ausgelassen, Teil der siebten Fanfare. Das ist eben dieser Mittelteil des Kommen Gottes, wo wir vorhin schon gesehen haben, es ist das Zentrum der Offenbarung. Was ist der Sinn dieser siebener Reihen? Wenn wir es jetzt mal zusammenfassen, erstens, jede siebener Reihe führt zum Abschluss, führt zur Vollendung. Deshalb dieses Aufbohren, wenn man noch was Neues bringt, man sagt, wir gucken uns das Ganze nochmal anders an. Oder geistlich formuliert, diese Visionen sind verschiedene Visionen, die Johannes hatte, die er aber dann zusammen komponiert hat in dieses Ineinander. Es geht also nicht um ein Nacheinander dieser siebener Reihen, sodass man 21 Gerichte hätte oder 19 Gerichte, weil ja die siebte zunächst mal ausfällt, sondern es ist jedes Mal eine Vision vom Anfang der Endzeit, nämlich vom Kommen Jesu bis zum Ende. Reihe 2 und 3 fokussiert sich auf das Ende. Sozusagen ist ein Einzoomen auf das unmittelbare Ende. Wir erinnern uns an Endzeitrede Jesu, das Zusammenbrechen des Kosmos. Eine zweite Sache, und die finde ich interessant. Diese Reihen, die Verwüstungskraft, die in diesen Reihen geschaut wird, die steigert sich jedes Mal. Und das ist eine Botschaft. Und ich denke, das ist eine Botschaft, die man über die Offenbarung und ihre Bildwelt hinaus nehmen kann. Es ist diese Botschaft, das Böse, die Dynamik des Bösen wird im Lauf der Geschichte größer und größer und größer. Und wir können das nachvollziehen, wenn wir über die Weltgeschichte blicken. Zumindest das 20. Jahrhundert war geschichtlich gesehen von dem Thema der Kriege her, das katastrophalste, das es je gegeben hat, bis hin zu Atombomben, die geworfen wurden. Also das ist eine Geschichte. Die Wucht der Gerichte steigert sich, weil das Böse sich steigert. Im Übrigen, ich habe es mal versucht, von den Versen her zu zählen. Ein Drittel, 30% der Verse der Offenbarung betreffen diese Gerichtsreihen unmittelbar. Inklusive das Gericht über Babylon, das jetzt nicht extra angeschaut hat. Wenn man die Beschreibungen des Bösen noch dazu nimmt, des Drachen und der Tiere, die ausführlich beschrieben werden, dann sind es 43%. Das heißt aber, mehr als die Hälfte der Offenbarung dreht sich um andere Themen. Das müssen wir bei der Gewichtung dieses Buches uns einfach vor Augen halten. Und dann eben das, es ist wie ein Kaleidoskop, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, im Zeitalter von technischen Gadgets ist Kaleidoskop irgendwie überholt, aber es ist so ein, im Prinzip wie eine Art Fernrohr, du hast nur vorne eine Membran und da sind Glassplitter drin und die werden gespiegelt und je nachdem, wie du das Ding drehst, setzen sich die immer dieselben Glassplitter, farbigen Glassplitter, zu immer wieder neuen Bildern zusammen. Du erkennst diese Bilder irgendwie wieder, sie haben alle was gemeinsam und sind doch unterschiedlich. So ähnlich sind diese Siebenerreihen. Sie nehmen immer wieder die gleichen Elemente, variieren sie leicht, um dieses Bild nochmal farbiger, nochmal neuer zu machen. Und die Grundaussage in diesen Gerichtsreihen, also Reihe 2 und 3, die Wiederkunft Jesu, das wird jetzt da noch nicht gesagt, ist begleitet durch die Entfesselung des Chaos. Chaos ist das Gegenteil von Ordnung, das Gegenteil von Struktur. Es ist das ominöse Nichts, das alles verschluckt, in den Abgrund reißt. Und interessanterweise gehen in der Offenbarung, und das ist möglicherweise eine Beobachtung, die uns irgendwie bekannt vorkommt, gesellschaftliches Chaos, also die Ausrichtung auf das Böse, das Antigöttliche und Chaos in der Schöpfung miteinander. Aber da könnten wir jetzt tief drüber nachdenken, was das heißt, der Mensch als Zentrum der Schöpfung von Gott geschaffen. Paulus sagt mal, die ganze Schöpfung ist in den Abgrund gerissen worden, weil der Mensch gefallen ist und sie sehen sich nach der Erlösung. Also hier sind Parallelen da, die auch hier aufgegriffen werden. Und dann eben Zoom, das Verschränken ineinander und das Fokussieren. Und das Fokussieren ist so und das Zoom ist so, die ersten vier, die Not der Geschichte, wie Jesus ja auch schon angesprochen hat, dann das irdische Gericht, das Gericht über die Menschen, die halt unter diesen Plagen leiden. Am Schluss, außerhalb dieser Siebenerreihen, das Gericht über das Böse an sich, den Bösen in seiner dreifachen Gestalt, Satan eben. Vorher noch das Gericht über Babylon, die menschlichen Systeme. Und am großen Abschluss das Gericht, das Endgericht, früher hat man gesagt, das jüngste Gericht, das heißt das Gericht über jeden einzelnen Menschen. Also auch da, manches überschneidet sich. Es ist auch gar nicht darauf angelegt, dass wir alles sauber, logisch aufeinander aufbauen lassen oder voneinander abgrenzen. Es sind Bilder, die das vor Augen führen, was diese Dynamik ist. Das Kommen Gottes, wenn er endgültig kommt, wenn das, was mit dem Kommen Jesu begonnen hat, die Aufrichtung seines Reiches, wenn das zu Ende ist, wird alle Macht des Bösen, egal in welcher Form, gerichtet, zurechtgebracht werden. Was lernen wir in der Offenbarung über das Böse? Das sind wir nun, das wird wichtig sein für unsere Folgerungen. Immer wieder neu taucht das Böse auf und immer wieder neu innerhalb der Bibel ist es so, das eine Böse scheint immer wieder neu in verschiedener Gestalt aufzutreten. Das hat jemand mal Gewandwechsel genannt. Durch die ganze Bibel hindurch hast du antichristliche Züge, wenn du so willst. Schon beim Volk Israel in Ägypten, der Pharao, der dieses Volk unterdrückt und ein paar Mal ziehen lassen will, dann doch wieder unterdrückt und immer härter wird und immer böser wird, obwohl er Gericht über Gericht über Gericht über sich bringt. Auch die Gerichtsreihen des Exodus, des zweiten Buchs Mose, spielen eine große Rolle eben hier als Hintergrund. Da haben wir das. Später in der Geschichte Israels Assyrien, das das Nordreich vernichtet. Mehr als die Hälfte Israels in Schutt und Asche liegt. Dann später noch Babylon, das Jerusalem und den Tempel zerstört. Zur Zeit des Johannes ist es Rom als Weltmacht. Rom ist vergangen. Und wir können in der Geschichte immer wieder solche Dynamiken sehen. Und diese Mächte finden auch immer irgendwie eine Art Verkörperung. In Ägypten ist es Pharao, bei den Assyrien ist es Sanherib, der das Nordreich Israel erobert. Nebukadnezar haben wir schon erwähnt. Dann der große Verfolger, das Urbild aller Verfolger, Antiochus im Danielbuch. Herodes. Es gibt zwei, die im Neuen Testament eine Rolle spielen als Verfolger. Der zweite hat sich göttlich verehren lassen, berichtet die Apostelgeschichte. Dann ist er von Gott gerichtet worden. Zur Zeit der Offenbarung ist es Kaiser Nero, der da auch Anwandlungen hatte. Also das ist das Erste. Es gibt eine Kraft des Bösen, das kann ich jetzt nicht näher aufschlüsseln, aber es gibt eine Kraft des Bösen, die sich in allen Zeiten immer wieder neu zeigt, neue Verkörperungen sucht, neue Formen sucht. Keine Zeit ist ausgenommen, auch nicht unsere. Das Zweite habe ich schon erwähnt, diese Dynamik des Bösen wird größer. Bei jedem neuen Umlauf steigert sie sich. Wehen, dieses Bild der Wehen, kann man auch so interpretieren. Wehen steigern sich bis zur Geburt, deshalb dieses Bild. Und jetzt eine Folgerung, die mir wichtig ist, weil das haben wir schon bei Matthäus gesehen. Es gibt zwei Zeiten, eine chronologische Zeit der Geschichte und eine Zeit, wo sich alles verdichtet, der Verfolgungen. Deshalb haben wir immer wieder Endzeiten. Es gibt nicht die eine Endzeit, also die gibt es dann sicher auch mal, wenn alles vorbei ist, aber im Laufe der Geschichte haben wir immer wieder Endzeiten. Wir haben die große Endzeit, als das Römische Reich zerbrochen ist, eine ganze Weltgesellschaft zusammengebrochen ist, von allen Seiten überrannt, mit Krankheiten, mit Kriegen und so weiter. Die Leute haben damals das fürs Ende der Welt gehalten. Ich habe euch vom 14. Jahrhundert erzählt, die haben sich dann wieder erholt, Europa hat sich wieder erholt. Die Generation meiner Eltern oder der Großeltern, die das sogenannte Dritte Reich erlebt haben, 12 Jahre Endzeit, und dann die absolute totale Zerstörung, wo fast nichts mehr stand, 90% der Städte verbrannt und zerstört waren. Das ist eine Endzeit. Wir leben heute in einer Zeit der großen Umbrüche, ist kein Geheimnis, ich habe am Anfang eigentlich es erwähnt. Insofern kann man sagen, wir leben in einer Endzeit. Allerdings, Endzeit heißt nicht, Jesus kommt wieder, es kann es heißen, weil keiner weiß, wann die wirklich ist, aber es ist, erstens sind wir noch nicht da, der Kosmos wackelt noch nicht so richtig. Ein bisschen hat es angefangen. Es kann aber auch nochmal weitergehen. Es kann einfach auch eine neue Reihe kommen. Keiner weiß es. Ich hatte vor vielen Jahren, das war im Zuge, ich denke irgendwann um die Finanzkrise rum, ich vermute kurz danach, haben wir ein Gebetstreffen gehabt, haben wir für jemand aus dem Bundeskanzleramt gebetet und ich hatte eine Vision, damals ein Bild, ich habe das ganz selten, habe das zwar gesagt, aber war mir in der Tragweite nicht klar. Das war die erste der großen Krisen 2008. Um den Dreh war es 2008 oder 2009, ich weiß nicht mehr. Und ich hatte ein Bild plötzlich so ganz harmlos. Ich habe den Globus vor mir gesehen mit den Kontinenten, die man sehen konnte. Und dann habe ich gemerkt in diesem Bild, es fängt an, alles zu verschwimmen. Die Kontinente und die eingezeichneten Ländergrenzen verschwimmen. Und es verschwimmt immer mehr und es formt sich zu was Neuem. Hab dann nicht gesehen, wie oder was, dann war das Bild auch zu Ende. Das Interessante war, wir lernen immer, man muss bei solchen Bildern auch darauf achten, was lösen sie aus, welche Empfindungen lösen sie aus, um eine Spur zu haben. Da war keine Endzeitstimmung, da war keine Angst, sondern es war dieses Wahrnehmen, diese Welt verändert sich und ein tiefes Wissen, es ist Gott, der sie verändert. Das ist nun mein privates Bild. Und ich habe das damals, weil das die erste der wirklich großen Krisen waren, da hat man halt gedacht, naja klar, irgendwie Gott ist immer am Wirken und jetzt macht er halt was Neues. Also das eher auf der harmlosen Schiene gesehen. Aber im Nachhinein, wenn ich sehe, was wir seitdem erleben, es ist nichts anderes, als ob Gott diese Welt verflüssigt und in eine neue Form bringt. Ich erhebe da keinen Anspruch, dass das die eine Wahrheit ist. Das ist aber auch das, was ich jetzt empfinde. Diese Welt ändert sich, wir kommen in eine Zeit sicherlich noch größerer Schwierigkeiten hinein, aber das heißt nicht, dass diese Welt jetzt vor die Hunde geht. Das heißt, dass Gott eine neue Seite aufschlägt, wie mit all diesen Umbrüchen in der Geschichte vorher. Das ist meine Vermutung. Aber natürlich, jederzeit kann Jesus wiederkommen. Der kann auch wiederkommen, wenn alles satt und zufrieden ist. Und an bestimmten Stellen wird gesagt, wenn alle sagen, es ist entspannt, Ruhe, Frieden, läuft gut, dann kommt er wieder. Also insofern kann man sagen, 50-50, eigentlich mit den Katastrophen jetzt kommt er jetzt nicht wieder. Aber gut. Dann noch etwas, das mache ich kurz, aber das gehört zur Offenbarung dazu. dem abschließenden Wort zu diesem ganzen Thema. Die Offenbarung zeigt uns als einziges Buch der Bibel einen Einblick in den Kern des Bösen. Weil nämlich in diesem Mittelstück der Offenbarung nicht nur der Messias geboren wird, sondern auch das Böse in seiner Abgründigkeit sichtbar wird. Und dieses Böse wird ähnlich wie Gott dreifaltig oder dreifach der Kern des Bösen, der allerinnerste Kern, die Person des Bösen, wenn man so will, dreifach geschildert. Das ist der Drache, der zunächst im Himmel ist, dann gestürzt wird. Ein Bild für den Satan wird explizit gesagt, den Teufel, den Verführer etc., die alte Schlange und so weiter. Und dieser Satan ist also ein richtig schöner Drache mit so 7 Köpfen und 7 Kronen, Diademe, ein Zeichen, dass er nach Gottes Position strebt. Aber er wird aus dem Himmel geworfen, also es ist hohl. Und dann wird geschildert, dieser Drache tritt ans Ufer des Meeres. Das Meer ist in der Bibel immer ein Bild für den Abgrund, das Abgründliche. Und aus diesem Meer, diesem Abgrund der Fluten, der Urflut, des Chaos, steigt ein Tier auf. Und dieses Tier, das aufsteigt, ist ein Ebenbild des Drachen. Hat genauso viele Köpfe. Und dann dieses Tier, dem wird die Macht vom Drachen auf Erden gegeben. Und dieses Tier soll angebetet werden. Dieses Tier wird mit der 666 kodiert. Und dieses Tier, wenn wir es anschauen, ist wieder eine Verdichtung des Alten Testaments. Bei Daniel gibt es 4 Tiere vor dem Kommen des Menschensohns. Eindeutig Symbole für Weltreiche. Hier dieses Tier zieht alle 4 Linien zusammen in einem Tier. Und dann kommt ein drittes Tier, das er aus der Erde, aus dem Abgrund der Erde, wie gesagt, aus dem, was unten ist, dem Totenwelt, dem Morbiden, dem Zerfall, aufsteigen lässt. Das ist der Prophet, wird er mal genannt, dieses Tier. Das imitiert das Lamm und übernimmt die Funktion des Heiligen Geistes, indem es die Gemeinde des Tieres zur Anbetung führt oder es sie zwingt mitzumachen. Und dieser Prophet wirkt genauso lang wie die Gemeinde, die im Bild der 2 Zeugen dargestellt ist. Das komme ich vielleicht später noch dazu. Das lasse ich jetzt Offenbarung 11. Also das heißt, die Offenbarung sagt, es gibt einen Kern des Bösen. Und dieser Kern des Bösen ist die Nachahmung Gottes. Die Macht, die gegen Gott ist, will sich an die Stelle Gottes setzen, imitiert die dreifache Dynamik oder die Dreifaltigkeit Gottes selbst im Innersten. Und doch wird am Schluss alles zerfallen. Und damit komme ich jetzt zu den Ergebnissen. Jetzt versuche ich aus der ganzen Fülle des Stoffes die Linie nochmal zusammenzuführen. Punkt 1. Mit dem ersten Kommen Jesu. Jesus ist im Jahr vermutlich 30 nach Christus gekreuzigt worden, hat die Endzeit begonnen. Sie läuft also jetzt knapp 2000 Jahre. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist angebrochen, aber es ist noch nicht voll da. Seitdem richtet Gott sein Reich auf und die Offenbarung schildert das endgültige Kommen. Im Zentrum steht nämlich, Gott hat die Herrschaft ergriffen. Die Offenbarung liefert die Vollendung dieses Prozesses, den Jesus begonnen hat. Diese Endzeit, bisher 2000 Jahre, ist durch 2 Zeitformen geprägt. Die chronologische Zeit, die Zeit der Geschichte, mit allen Mächten des Bösen, die da drin am Wirken sind, der Destruktivität, die oft auch von Menschen initiiert sind und ausgelöst werden. Kriege, ganz klar, Hunger, das ist die Natur, die nicht funktioniert, die außer Rand und Band ist. Verfolgung der Jünger Jesu bzw. der Gemeinde Gottes, auch das ist menschengemacht, das läuft seitdem. Und wenn ich ein Christ bin im islamischen Land oder in Indien, wo ich verfolgt werde, wo ich um meines Glaubens willen, um Jesu willen ins Gefängnis komme oder verbrannt werde, dann ist das Endzeit. Und dann gibt es die, ich habe sie mal apokalyptische Zeiten genannt. Das sind die Zeiten der Megakrise, das sind die Zeiten der Abbrüche, wo ganze Systeme abstürzen, Weltsysteme abstürzen. Wie etwa das Römische Reich, etwa 400 nach Christus. Oder wie möglicherweise jetzt, wir wissen es nicht. Vielleicht stabilisiert sich alles wieder, keiner kann in die Zukunft gucken. Aber es könnte sein, dass die Zeit einer westlich dominierten Welt mit demokratischen Werten, halbwegs zumindest, mit viel Heuchelei, gehört natürlich auch dazu, aber trotzdem, mit diesen Werten, die an sich noch aus dem alten Erbe des Christentums stammen, dass diese Zeit für diese Welt zu Ende geht, das kann sein, wir wissen es nicht. Dann würden wir in einer Art Endzeit leben, nämlich dieser Phase der Geschichte. Und dann wäre es kein Wunder, Umbrüche, Gerichte, Katastrophen, klar. Die größte, aus der Sicht Jesu, die größte Katastrophe war die Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahr 70 nach Christus. Warum? Für uns ein Ereignis unter vielen, nicht besonders schlimm. Und doch, was hier zu Ende geht, ist der alte Gottesdienst Israels. Denn im Tempel war Gott. Das geht zu Ende, sagt Jesus, und die Begleiterscheinungen sind katastrophal für euch, für diese Generation, die ihr das auch erleben werdet. Bittet darum, dass es halbwegs erträglich ist. Und Gott wird die Zeit verkürzen, sonst kommt da keiner durch. Damals. Dann, was ich gesagt habe, in diesen Zeiten, apokalyptischen Zeiten, Verdichtungszeiten, Umbruchszeiten, diese Dynamik der Steigerung, die wir gesehen haben, Spirale, Gewandwechsel, Verdichtung, Intensivierung, aber eben dieses doppelte Zeitschema einer chronologischen und einer apokalyptischen Zeit gilt für alle Zeiten. Es gibt Zeiten der Ruhe, der Entwicklung, wo es scheinbar vorwärts geht, bei allem, was nicht perfekt ist. Und dann gibt es Zeiten, wo einem der Boden unter den Füßen rausfällt und man nicht weiß, was wird morgen sein. Die Wiederkunft Jesu ist aber noch was anderes. Die Wiederkunft Jesu ist ein Event, wo Gott souverän eingreift. Und zwar so unerwartet wie das erste Kommen Jesu. Plötzlich unerwartet. Und es ist der Abbruch dieser Geschichte. Und es ist der Abbruch der alten Schöpfung. Auch das kann man nur in Bildern beschreiben. Auch die neue Welt Gottes kannst du nur in Bildern beschreiben. Du kannst dir das nicht ausmalen. Soll es auf diesem Globus sein? Wird der rund erneuert? Wie formt Gott einen neuen Trabanten um irgendeine neue Sonne? Keine Ahnung. Ist auch völlig irrelevant. Relevant ist, Gott setzt ein Ende, er nimmt das Alte und er macht was Vollkommenes, Neues draus. Unsere Aufgabe, die Aufgabe der Jünger Jesu, ich habe es vorhin schon gesagt, ich will es nochmal wiederholen, ist eine doppelte, ist die Wachsamkeit für Destruktives, natürlich, auch in der Gemeinde, und dann die Treue zum Evangelium und zu Jesus. Wir müssen nicht die Endzeitfahrpläne kennen, völlig irrelevant, weil sie sowieso alle falsch sind, aber auch sonst irrelevant. Es geht um Jesus. Im Zentrum der Offenbarung steht Jesus, der menschgewordene Gott und nichts sonst. Alles andere ist eine Entfaltung seiner endgültigen Herrschaft. Das ist unser Fokus. Und konkret, aus meiner Sicht würde ich heißen, lass uns das ernst nehmen, was in den Endzeitgleichnissen bei Matthäus die eine Linie ist, neben der der Wachsamkeit. Es ist, lass uns engagieren für das, was das Böse in seiner Entfaltung aufhält. Das sind gesunde gesellschaftliche Strukturen. Das sind auch gesunde staatliche Strukturen. Jeder Staat tendiert als Macht dazu, sich zu vergötzen. Das passiert irgendwann, klar. Aber wir leben in einer demokratischen Struktur, wo wir uns engagieren können, wo wir es machen können. Uns ist nicht Erfolg verheißen, aber uns ist aufgetragen, dass wir uns einsetzen, dass wir die Talente, die wir haben, dazu gehört die politische Mitbestimmung, dazu gehört das wirtschaftliche Engagement, dazu gehört die Fähigkeit, sich um Menschen zu kümmern, die schwach sind, weil wir die Ressourcen haben. All das gehört dazu. Das sind Talente, die Gott uns anvertraut hat, wo er will, dass in der Zeit seiner Abwesenheit wir sie einsetzen. Und wenn wir sie nicht einsetzen, wenn wir sie vergraben, wie der eine von den drei Managern dieses Chefs, wenn wir sie vergraben nach dem Motto, wir wollen unseren Glauben behalten und bloß nichts riskieren und wir warten auf die Wiederkunft und tun nichts, da wird Jesus sagen, ihr habt's verpasst. Was habt ihr für ein Bild von mir? Also, das Aufhaltende, wie es Paulus es nennt, ob das nun die korrekte Auslegung ist, sei dahingestellt, aber es ist die wahrscheinlichste von den zweien, die überhaupt möglich sind. Lasst uns das tun. Das ist das beste Endzeitengagement, was wir haben können. Und zweitens, wenn wir in einer zerfallenen Gesellschaft leben, die Zeichen deuten darauf hin, aus meiner Sicht, dann gibt es immer noch die zweite Linie, die wir sowieso verfolgen, nämlich eine Stadt auf dem Berge zu sein. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, wo er gesagt hat, selig seid ihr, wenn sie euch verfolgen. Er sagt, ihr seid die Stadt auf dem Berge. Und es ist nicht ein individuelles Bild. Ich als persönlicher Christ lebe aufrecht, sondern ihr gemeinsam seid eine Alternative zu gesellschaftlich Fehlstrukturen. Baut diese Stadt und sie wird strahlen. Und je mehr die Gesellschaft zerfällt, umso mehr wird die Stadt auf dem Berge leuchten. Jetzt werde ich am Ende, aber ich hatte noch die Bitte, ich soll noch was zu Israel sagen. Und da setze ich mich in die nächsten Nesseln, wenn ich was dazu sage. Die Frage ist, wo bleibt jetzt Israel in dem Bild? Ich habe nichts dazu gesagt. Und ich weiß, ich kenne genügend Geschwister, die sagen, du hast das Wichtigste vergessen. Also, einfach ganz nüchtern. Alle Texte, die sich mit der Wiederkunft beschäftigen, schweigen über Volk und Land Israel. Ist einfach nicht drin. Auch das Buch der Offenbarung, das sich 22 Kapitel, 405 Verse lang mit diesem Thema beschäftigt, der endgültigen Aufrichtung des Reiches Gottes, verliert über Israel kein Wort. So, es gibt eine Stelle bei Paulus, wo man sagen kann, das könnte man da reinnehmen, ist aber kein Endzeittext, sondern da geht es darum, um das Miteinander von Juden und Heiden in der Gemeinde Jesu Christi und dass sich keiner über den anderen erheben darf. Und in dem Zusammenhang sagt er, Israel ist verstockt um euretwillen, damit das Evangelium zu euch kommt. Und wenn dann die Fülle der Völker eingegangen ist, die in der Offenbarung geschaut wird, in diesem Bild der unzählbar großen Menge vor dem Thron, wenn die Fülle eingegangen ist, dann wird auch ganz Israel sich bekehren, dann wird die Vollzahl Israels dazukommen. Das ist aber kein Endzeittext, sondern er sagt nur, es geht um das Miteinander. Also erhebt euch nicht übereinander. Von beiden Teilen der Menschheit wird Gott die volle Zahl zusammenbringen. Aber diese Endzeittexte sprechen sehr wohl vom Tempel und auch von der Stadt. Das hat damit zu tun, dass das alttestamentliche Weltbild konzentrisch ist, auch das. Es gibt sozusagen den Außenrändern der Welt das chaotische Urmeer. Dann kommt die Erdscheibe, weiter innen, mehr Leben, hier ist der Raum der Menschen. Innerhalb der Erde hat Gott sich ein Land erwählt, das kleine Israel. Innerhalb Israels hat er sich einen Ort erwählt, um zu wohnen, durch David, nämlich die Stadt Jerusalem. Und in dieser Stadt wohnt er im Tempel und dort wohnt er im Allerheiligsten. Also Stufe, 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 wieder, man könnte sagen, konzentrisch. Und von dem Zentrum des Zentrums sprechen die Endzeittexte vom Tempel und auch von der Stadt. Und da kann ich nur wiederholen, was ich bereits gesagt habe. Das, was dazu gesagt wird, auch in der Offenbarung, da kommt ein kurzer paar Verse, drei Verse, glaube ich, wird da erwähnt, der irdische Tempel, der himmlische kommt ständig vor, wird verwüstet. Das ist passiert. Und dann kommt, Lukas sagt es in seiner Fassung der Endzeitrede Jesu, die Zeit der Völker. Damit meint er die Zeit, wo das Evangelium zu den Völkern geht. Dann gibt es noch eine Aussage im Neuen Testament. An anderer Stelle. Es gibt einen neuen Tempel. Den gibt es seit dem Jahr 30. Das ist der Leib des Messias. Paulus wälzt das hin und her. Im Epheserbrief, einem seiner abschließenden Briefe, der tief durchdrungen ist vom Gebet, von der Schau Gottes, von dem Schau des Handelns Gottes mit seiner Gemeinde, sagt er, er hat aus den zwei Teilen der Menschheit den Juden, die an den Messias glauben und den Nichtjuden, die an den Messias glauben, aus denen schafft er die neue Menschheit. Der eine Leib des Messias aus den Zweien. Das ist der Tempel. Und so kann Paulus an seine Gemeinden schreiben, ihr seid der Tempel. Und übertragen dann auch jeder Einzelne, aber nur insofern, als er Teil hat an diesem einen großen Tempel, dem Leib des Messias. Und jetzt kommen wir nochmal zur Offenbarung. Israel als Nation, als politische Einheit spielt keine Rolle, aber etwas anderes, was ich absolut großartig finde, was aus meiner Sicht bisher die meisten übersehen, überlesen haben, wobei ich natürlich längst nicht alles kenne. Die Offenbarung schildert die Gemeinde Gottes immer unter einem Doppelbild. Immer aus zwei Teilen, in ihren verschiedenen Bildern. Und ich will es euch vor Augen führen. Und damit ist gemeint, das, was Paulus schreibt, der eine neue Leib, aus zwei Teilen, aus den Juden, die an Jesus glauben, und aus den Nichtjuden, den Heiden, den Völkern, wie immer man das sagen will, die auch an Jesus glauben. Ein Volk aus zwei. Das erste Bild, was kommt, Vision, der Himmel, der Thron Gottes im Zentrum und drumherum diese vier eigenartigen Wesen. Und um diese Wesen herum, um den Thron Gottes herum, 24 Älteste in weißen Gewändern mit Kronen. Älteste, das sind symbolische Repräsentanten des Volkes Gottes. Älteste. Warum? 24. Warum 24? 24 ist 2 mal 12. 12 für Israel, das an Jesus glaubt, und 12 für die Rest der Welt, der an Jesus glaubt. Kann man sagen, naja, okay, vielleicht auch nicht. Wenn wir weiterschauen, kommt das nächste große Doppelbild. Ich habe es schon erwähnt. Am Ende der Siegelreihe, ganz am Ende, im sechsten Siegel, die Doppelvision. Erst wird das Lamm geschaut auf dem Zion, das ist natürlich nicht der irdische Zion, sondern das ist wieder ein Bild, mit 144.000. Und diese 144.000 werden aufgeschlüsselt aus jedem der 12 Stämme, die zur Zeit Jesu schon gar nicht mehr existieren, jedenfalls längst nicht alle, jeweils 12.000. 12 mal 12 ist 144, die gesteigerte 12. Das ist ein Bild für das messianische Judentum. Für die Juden, die an Jesus glauben, deren Vollzahl, so sagt's Paulus, die volle Zahl, die runde, die perfekte Zahl, eingegangen sein wird. Wenn Paulus von der Vollzahl spricht, spricht Johannes von den 144.000, den 12 mal 12.000, das gleiche Bild. Und die sind sozusagen der Erstling, weil Israel der Erstling ist. Aber es ist immer der Erstling von was Größerem, nämlich der Menschheit. Und dann kommt das nächste Bild. Die geht bruchlos über in die nächste Vision, nämlich, dass vor diesem Thron Gottes jetzt Johannes alles schaut. Eine riesige Menge, unzählbar, wieder vierfach ausgedrückt, aus allen Nationen, Stämmen, Sprachen und, was weiß ich, Volksgruppen. Aber er spricht da immer von der Vierzahl, wenn es um alle geht, um alle irdische. Okay, das war das zweite Doppelbild. Dann ein weiteres Doppelbild. Es wird mal erwähnt, vor dem Thron Gottes singen die Erlösten ein doppeltes Lied, nämlich das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Das Lied des Mose ist das Lied, das nach dem Durchzug durchs Schilfmeer gesungen wurde, das Mose anstimmt, das große Siegeslied. Und die Gemeinde der Erlösten singt das Siegeslied des Lammes, der durch den Tod hindurch ist und seine Gemeinde mit hindurchnimmt durch den Tod in die neue Welt Gottes hinein vor den Thron. Auch hier die Doppelung. Das neue Jerusalem ist voll mit der Zwölfzahl. Die 12 Stämme und die 12 Apostel des Lammes spielen eine große Rolle. Die einen bilden die Fundamentsteine, die Apostel des Lammes, und die 12 Namen der 12 Stämme bilden die Namen der Tore. Denn Jerusalem hat 12 Tore, alles Symbolik. Aber wieder die 2 mal 12. Es geht dann noch weiter, es gibt, die Mauer ist 144 Ellen hoch, die Abmessungen sind 12.000 mal 12.000 mal 12.000, wie gesagt, Würfelstadien, also umgerechnet eine bizarre Zahl, 2.500 Kilometer plus minus, Symbol natürlich. Und dann das Letzte, und das ist, damit werde ich schließen, ist dieses ominöse Kapitel 11, für die Endzeitleute oft ein gefundenes Fressen. Da wird geschildert, zwei Prediger treten in Jerusalem auf, wo auch schon ihr Herr gekreuzigt worden ist. Und sie lassen Feuer vom Himmel fallen und sie predigen und bringen die Gerichte und tun Zeichen und Wunder. Aber dann werden sie erschlagen und dann werden sie in den Himmel geholt, kommen herauf und dann sind sie bei Jesus. Oder im Himmel jedenfalls. Da erwarten viele zwei buchstäbliche Typen, so wie Mose und Elia, die dann in Jerusalem da, musst du mit der El Al hinfliegen kannst, in dem Jerusalem dann predigen. Und das ist dramatisch und da kannst du ganze 16-bändige Serien der Endzeit drüber schreiben und dabei reich werden und so. Wunderbar, aber die Offenbarung lebt von Bildern und es ist ein Bild. Und da wird gesagt, wer diese zwei sind. Da heißt es, es sind die zwei Leuchter. Und Leuchter ist in der Offenbarung durchgehend ein Bild, schon von ersten Kapitel an. Leuchter steht für Gemeinde. Die eine Gemeinde in zwei. Wieder das gleiche Bild. Zwei Zeugen braucht es, damit etwas glaubwürdig ist im Alten Testament. Gott hat immer doppelt gehandelt. Hier auch. Die eine Gemeinde aus jesusgläubigen Juden und jesusgläubigen Nichtjuden. Das ist der Zeug. Und die vollziehen den Weg Jesu nach. Sie predigen in Vollmacht, tun Zeichen und Wunder wie die Urgemeinde, verkünden das Wort, aber sie werden irgendwann verfolgt, sie werden umgebracht, aber dann werden sie auferweckt und hinaufgeholt in die Welt Gottes, vollendet. Ein weiteres Bild. Zum Abschluss ein Mosaik, ein altes, ein uraltes Mosaik, eins der ältesten christlichen Mosaiken, die es gibt in Rom. Das ist eine Kirche, Kirchengebäude, das noch steht. 4. Jahrhundert, also kurz nachdem die Christen nicht mehr verfolgt wurden und nachdem sie auch staatliche Unterstützung bekommen haben. Dann auch Kirchen bauen konnten und die auch prächtig ausschmücken konnten. Aus dieser Zeit stammt das Mosaik. Es ist nach der Freilegung Jerusalems durch Kaiser Konstantin. Der hat den zugeschütteten Golgatha-Felsen ausbuddeln lassen. Den sehen wir hier in der Mitte hinter Jesus. Da steht so ein juwelengeschmücktes Kreuz drauf. Das ist im Bild abgeschnitten. Das ist sozusagen eine Aufnahme damals von Jerusalem, von diesem Golgatha-Felsen, der jetzt irgendwie in Resten nur noch unter der Grabeskirche vorhanden ist. Das ist ein Bild, wie man sich's damals vorgestellt hat für das neue Jerusalem als Stadt. Du siehst also eine antike Stadt da hinten. Im Zentrum sitzt Jesus, der Auferstandene, der gekommene Menschensohn in Vollmacht als Herrscher. Und jetzt hast du seine Gemeinde links und rechts. Und das ist nun das Spannende. 4. Jahrhundert, wo es schon kaum mehr Judenchristen gab. Jedenfalls nicht in den großen Gemeinden in Rom. Und trotzdem hat man die alte Symbolik immer noch weitergetragen. Man hat nämlich die zwei Teile der Gemeinde dargestellt. Du hast links, von uns aus gesehen, links typisch vorne sitzen der Paulus und dahinter eine Frau, die ihm einen Siegeskranz reicht. Diese Frau ist das Symbol für die Gemeinde aus den Nichtjuden, aus den Heiden, für die Paulus der größte Missionar war. Aber rechts, von uns aus gesehen, sehen wir einen anderen Apostel, nämlich Petrus, den dem Wortführer der Zwölf, die an Israel gegangen sind. Und hinter ihm eine Frau, die ihm ebenfalls einen Siegeskranz reicht, das Symbol der Gemeinde aus den Juden. Das eine neue Jerusalem aus den beiden Teilen des Leibes Christi. Menschen, die aus Jesus glauben, aus Israel und den Völkern. Okay, jetzt bin ich am Ende des Endes.